Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Heute, Mirko, sprechen wir über etwas ganz Alltägliches, das aber für mich unglaublich wichtig ist, für dich glaube ich auch, ganz sicher auch für viele Zuhörerinnen. Wir sprechen über Kaffee.
Ja, genau. Hallo allen.
Hi. Und nicht nur für uns ist ja Kaffee wichtig. Kaffee boomt. Weltweit hat die Nachfrage nach Kaffee in den letzten Jahren zugenommen. Kann man im jährlichen Kaffeebarometer nachlesen, das ich zufällig gefunden habe. Ganz interessant. Und
zudem du den Link ja auch in die Shownotes verlinken wirst für den geneigten und die geneigte Zuhörerin.
Genau, für den Aficionado. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Insta-Feed ist auch immer voller Kaffee-Hipster, die mir erklären wollen, welchen Mahlgrad der Kaffee haben muss und welchen Härtegrad das Wasser und so weiter.
Kaffee ist eine Wissenschaft.
Genau, ist eine Wissenschaft. Und darum freue ich mich heute.
Ja, ich mich auch. Und allen, wir sprechen nicht nur über unser liebstes Morgen-Mittagsgetränk, nicht generell über Kaffee und seine Geschichte von den Anfängen bis heute, das wäre extrem ausufernd, diese Kulturgeschichte des Kaffees, sondern wir möchten über eine ganz spezifische Form des Kaffees sprechen, nämlich den Espresso. Und wir sprechen darum, um das ein bisschen einzugrenzen, zum einen über die Frühzeit des Espresso, seine Entstehung, Bedeutung im ausgehenden 19. Jahrhundert, auch die prägenden Figuren, die mit dieser Geschichte verbunden sind. Wir sprechen dann über den Klassiker der Kaffeekultur, der das 20. Jahrhundert prägte, der ja auch in meinem Alltag täglich Bedeutung hat, nämlich die Bialetti, die Mokka-Maschine. Und wir sprechen natürlich auch über die Kraft der Werbung, über Globalisierungstendenzen der italienischen Kaffeekultur, Stichwort Starbucksification. Ja, Alan, ich freue mich. Und bevor wir aber beginnen, möchte ich dich trotzdem nochmal nachfragen, wie trinkst du deinen Kaffee?
Hey, ich würde sagen, ich habe eine Evolution durchgemacht. Ich hatte lange eine Nespresso-Maschine, dann hatte ich jahrelang eine Bialetti. Habe ich immer noch, aber unsere Hauptquelle von Kaffee zu Hause ist eine Siebträgermaschine. So eine Kolbenmaschine. Sagt man Siebträgermaschine? Ich glaube.
Ja, Siebträgermaschine.
Genau. Und die ist ganz toll. Aber ich mag auch sehr Bialetti. Ist Bialetti dein Standard, dein Go-To für Kaffee?
Die Bialetti ist mein Werkzeug, meine Maschine der Wahl, wenn es um Kaffee geht. Und ich habe ja zum einen mehrere Bialetti-Maschinen zu Hause. Ich habe sogar extra eine im Haus, wo ich oft in die Ferien gehe. Ich habe sie auf Reisen immer dabei.
Das habe ich auch, ja.
Das ist für mich mein Wohlfühlkaffee. Ja, und Alan, diese Bialetti, die ist auch oder war auch für diese Folge so ein bisschen der Aufhänger. Es gibt nämlich ein wunderbares kleines Büchlein, das ich dir auch übergeben habe, von David Berger. Ja. Bialetti, A Catalogue. Wunderbare Empfehlung für jeden, der gerne Kaffee trinkt, für jede. Auch mit wunderbaren Bildern drin. Und ja, diese Geschichte des Espresso, die wir heute anschauen, der Bialetti auch, das ist ja viel mehr als nur die Geschichte eines Getränks oder einer Maschine. Es ist auch eine Konsumgeschichte, eine Geschichte der Kaffeekultur, Sozialgeschichte, auch Wirtschaftsgeschichte. Es geht ja auch um Handel mit Kaffee, um Business. Und ja, ich freue mich wirklich. Unser Claim, beziehungsweise unser Name ist ja überall Geschichte. Und heute wollen wir anschauen, wo diese Geschichte denn im Espresso steckt und wie sie bis in unsere Zeit hineinwirkt. Lass uns beginnen.
Ja, und mach doch du mal den historischen Kontext. Ich meine, was ich weiß, ist mein Basic-Wissen. Kaffee stammt natürlich ursprünglich aus Afrika, aus dem äthiopischen Hochland, wurde dann auch bald in der arabischen Halbinsel angebaut, glaube ich.
Genau.
Aber in Europa kennen wir ja Kaffee noch nicht sehr lange, vergleichsweise.
Genau. Diese Vorgeschichte für unsere Geschichte des Espresso versuche ich hier in einer massiven Verkürzung wiederzugeben. Also Kaffee kommt im 17. Jahrhundert nach Europa, hauptsächlich über den Handel mit dem Nahen Osten, vor allem mit dem Jemen, aber auch über den Handel mit Nordafrika. Und der Kaffee kommt, wie man es sich vielleicht plakativ vorstellen könnte, nicht einfach nach Italien, sondern kommt über verschiedene Wege nach Europa, kommt auch nach Nordeuropa, in die Häfen von Amsterdam, von London, sogar vor Italien. Und es ist eigentlich von Anfang an klar, dass es damit auch verschiedene Kaffeekulturen gibt, die sich entwickeln in Europa. Also es gibt nicht eine homogene Kaffeekultur. Anfänglich war Kaffee als Medizin im Einsatz, aber man hat dann natürlich sehr schnell gemerkt, dass der Kaffee wach macht, dass er ernüchtert. Man spricht darum auch vom großen Ernüchterer Europas, weil bis dahin war natürlich auch als Grundnahrungsmittel Bier sehr verbreitet. Und es bilden sich dann relativ bald überall Kaffeehäuser in den großen Städten, in London, Paris, Venedig, Wien. Und die werden so zu Zentren, zu Treffpunkten, intellektuelle Melting Pots, die ziehen Künstler an, Philosophen, sind Orte der Politik, der Ideen, aber sind eben auch Orte für Business, vor allem in London. Dort ist Kaffee eher ein Kaufmannsgetränk. Lloyds, die Versicherungsgesellschaft, kennst du wahrscheinlich, ist so ein Beispiel, hat ursprünglich als Kaffeehaus gestartet, 1688.
Okay.
Und das ist so der ganz frühe Kontext, wie der Kaffee nach Europa kommt und sich etabliert.
Machen wir den Sprung ins 19. Jahrhundert, in die Anfänge, die Ursprünge des Espresso. Man muss ja vielleicht sagen, bis ins 19. Jahrhundert war der Kaffee, du hast gesagt, eher, ja, nicht das, was wir heute als Kaffee uns vorstellen. Es war eine Brühe, oft stundenlang gekocht, geköchelt. Kaffee war ja auch teuer, das heißt, man brauchte nicht zu viel Pulver, man streckte das Zeug.
Genau.
War ein Luxusgut und der Geschmack war entsprechend. Was ist denn jetzt der Treiber? Was sind die Bedingungen dafür, dass dann ein neuer Kaffeetyp aufkommt? Der Espresso. Ist das einfach, weil die Italiener verdankenswerterweise sich der Sache angenommen haben? Oder was ist da die Geschichte?
Ja, ich würde ja gerne sagen, es ist natürlich der Geschmack der Italiener, aber wie so vieles im 19. Jahrhundert, die Gründe liegen in der Industrialisierung, vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und in dieser Zeit finden natürlich, das wissen wir alle, sehr viele Veränderungen statt in Alltagsbereichen. Also man erdachte und tüftelte an Maschinen, Waschmaschinen, Staubsauger. Es geht generell darum, die tägliche Arbeit zu Hause, aber auch in den Fabriken zu rationalisieren, zu erleichtern. Und das betrifft natürlich auch die Herstellung von Lebensmitteln und Getränken. Und kleine Side Note, du magst dich erinnern, die Urzeit des Podcasts, da gab es mal eine Folge, Folge 5, über die Anfänge der industriellen Fleischproduktion. Ist auch so ein Beispiel in dieser Zeit. Man beginnt die Herstellung von Lebensmitteln zu industrialisieren, zu rationalisieren. Und ja, die Entstehung des Espressos ist vor diesem Hintergrund zu denken. Und ganz allgemein haben wir in dieser Zeit natürlich die Städte, die boomenden industriellen Zentren auf dem ganzen Kontinent, wo immer mehr Menschen hingehen, als Arbeitskräfte sich da verdingen. Und diese Millionen von Menschen, die in Fabriken arbeiten, die steigern natürlich dann relativ rasant die Nachfrage, zum einen nach Kaffee generell, aber eben auch nach schnellem Kaffee, nach massenhaftem Kaffee. Und diese Menschen, ja, kann man sich vorstellen, die arbeiten in den Fabriken, die haben wenig Zeit, das sind auch die Anfänge der Stempeluhr, der Stechuhr, der Tag wird durchgetaktet, reguliert, die Arbeitszeit streng nach der Uhr gerichtet und Kaffee am Morgen, am Mittag, das muss einfach schnell gehen, das muss pünktlich in Masse verfügbar sein. Und zudem natürlich auch die Rolle des Koffeins, also Kaffee wird auch heute noch oft als Benzin der Industrialisierung bezeichnet, weil eben diese wachmachende, ernüchternde Wirkung des Kaffee, die ermöglicht eben auch diese 12 bis 14 Stunden Tage, dieses tägliche Schuften in den Fabriken und in den Werkhallen. Und das ist so der große Treiber für diese Innovation hin zum Espresso.
Okay, und dieses Bild von Fabrikarbeitern, die Kaffee trinken, um sich wach zu halten, um ihre Stunden zu bewältigen, das ist ja nicht das, was wir uns vorstellen, zum Beispiel unter den Kaffeehäusern, die es ja damals auch gab in Wien, in Venedig, in Amsterdam, in London, diese Salons, auch wichtigen Salons für die Entstehung einer modernen politischen Öffentlichkeit, wo sich Intellektuelle trafen, wo über Politik gesprochen wurde. Also das gab es ja auch, aber offenbar funktionierte das dann nicht mehr so oder war nicht mehr so gefragt. Oder warum ist denn die Idee des Espresso plötzlich so virulent? Warum nimmt das überhand?
Ja, wie du richtig sagst, es gab diese Kaffeehäuser, aber das war eben eher eine Kaffeekultur zum Verweilen. Also es war kein Angebot to go. Und es gab in Frankreich auch diverse Kaffeebereiter, die Cafetière hat man die genannt. In den USA waren sogar bereits Kaffeemaschinen sehr weit verbreitet, die den Kaffee aber als Aufguss herstellten. Und das Problem mit diesem bestehenden Angebot ist, dass diese existierenden Verfahren eben zwei massive Nachteile hatten. Zum einen in Bezug auf die Qualität des Kaffees. Der schmeckte schlicht nicht wahnsinnig, könnte man vielleicht vernachlässigen, aber es dauerte eben schlicht zu lange. Ich habe gelesen, bis zu 5 Minuten oder länger pro Tasse. Und da bist du natürlich überhaupt nicht in einem konkurrenzfähigen Bereich, wenn du da am Morgen Hunderte, Tausende von Arbeitern bedienen möchtest.
Gut, das ist wie so ein, das ist wie so eine French Drip Hipster.
ja, ich Kaffee. Weiß nicht, ob das in dieser Zeit schon gefragt war.
Okay, aber ja, nicht.
Jedenfalls hat das dann eben dazu gefügt, dass man einfach effizientere Methoden gesucht hat. Industrielle Methoden, man hat zu experimentieren begonnen, neue Maschinen gebaut, man hat am Extraktionsprozess getüftelt, also wie bekomme ich Aroma, Koffein aus diesem Kaffee in ein Getränk.
Man tüftelt also, man experimentiert. Wann kommt denn schließlich der Espresso als wirklich neue Form des Kaffees auf? Und kann man das plakativ sagen, wer hat das erfunden, wer ist da der First Mover?
Ja, das kann man sagen, ganz plakativ. Aber, und das ist vielleicht ganz wichtig auch für diese Frühzeit des Espresso, das ist vor allem in den Anfängen im 19. Jahrhundert eine Geschichte von Prototypen, von Patenten, von Maschinen. Also es ist nicht ganz leicht zu erzählen. Und was man weiß ist, es gibt erste Prototypen einer Espresso-Maschine, die werden auf der Weltausstellung in Paris gezeigt, schon 1855. Dann dümpelt das aber noch so ein bisschen vor sich hin und so der First Mover, wenn man so will, also der erste Mensch, der eine Espresso-Maschine baut und patentiert, das ist Angelo Moriondo aus Turin. Und Moriondo, der meldet ein Patent an, 1884, also doch einige Zeit nach dieser Weltausstellung. Und das Patent ist ausgestellt auf eine neue Dampfmaschine für die wirtschaftliche und sofortige Zubereitung von Kaffeegetränken. Also sehr industriell, mit Dampfkraft, das war wichtig, das auch herauszuheben. Das war das Symbol der Moderne, die dampfbetriebene Mechanik. Und diese Maschine hat er dann auch vorgestellt, erstmals auf der Esposizione Generale Italiana in Turin, und zwar im gleichen Jahr 1884, also so eine Industriemesse, wo er seine Maschine erstmals präsentiert hat.
Seine Dampfmaschine. Wie sah
genau,
denn,
seine Dampfmaschine.
Wie sah denn die aus? Wie muss man sich das vorstellen? Und also wie entsteht da Kaffee?
Ja, es gibt keine Fotos mehr oder erhaltene Maschinen dieser ersten Moriondo-Maschinen, aber was wir wissen vom Patent her, wie sie aussah, wie sie funktioniert, es gibt da natürlich technische Zeichnungen und auch spannend, das Aussehen dieser Espresso-Maschinen, die da entstehen, die hat sich dann auch in den nächsten etwa 60 Jahren gar nicht mehr groß verändert. Also das Grunddesign bleibt mit Moriondos Maschine eigentlich bestehen. Es wird dann noch so im Detail weiterentwickelt, aber so vom Grundsatz her bleibt das. Und diese Maschine von Moriondo, die bestand aus zwei großen säulenartigen Boilerkesseln aus Messing und Kupfer, also so riesige Säulentanks. In einem war Wasser auf 1,5 Bar Druck erhöht und in einem war Dampf. Und beides wurde dann, also Wasser und Dampf, durch ein Bett geleitet, in dem Kaffeepulver war. Also man hat Wasser und Dampf durch den Kaffee geleitet und dann dieses Wasser ja, gefiltert, den Dampf kondensieren lassen und das war dann so eine Brühe. Also ohne jetzt weiter in die technischen Details zu gehen, es war auch nicht, wie wir das heute kennen, in einer Bar ein Einzelgetränk, ein Espresso, den man zubereitete, sondern man bereitete damit eine große Menge Kaffee vor, die dann auch in diesen Säulen aufbewahrt wurde. die man dann in Portionen ausgeben konnte. Es erinnert auch so ein bisschen an einen Zapfhahn, an einen Bierzapfhahn. Ja. Und eben, die späteren Maschinen, die blieben dann in der Form gleich. Es gibt da auch Bilder dann aus späterer Zeit von diesen Maschinen, die da sehr imposant auf den Bartresen emporthronten. Die wurden dann auch verziert mit dekorativen Reliefelementen. Die waren leuchtend, blitzend. Also es war schon in der Bar so ein Symbol der Moderne, des Fortschritts. Und die Tragik an der ganzen Sache ist eigentlich, dass Moriondo zwar der Erste war, aber viel mehr ist über ihn auch nicht bekannt. Also es gibt dann noch ein paar weitere Patente, ein paar weitere Prototypen, aber es gab nie eine Moriondo-Maschine, wenn man so will. Also er verschwand dann irgendwann von der Bildfläche.
Ich habe auch den Namen noch nie gehört, muss ich gestehen.
Dafür sind wir ja da bei
Überall Geschichte. Dafür sind wir da, um uns gegenseitig zu bilden. Genau. Aber ich meine, es klingt ja wirklich interessant, also was der da baut.
Ja, absolut.
Ist vielleicht nicht gleich ein Genie, aber an sich ein guter Tüftler muss der gewesen sein. Und trotzdem eben, du hast gesagt, eher erfolglos.
Ja.
Wer geht in den nächsten Schritt? Kann man das sagen? Wer hat den Espresso schließlich wirklich etabliert als Getränk, auch im großen Maßstab? Und wie?
Ja, auch das lässt sich natürlich sagen. Eben, wie gesagt, es gibt diese Maschinen, es gibt die Patente, es gibt die Menschen, die dahinter stehen und maßgeblich beteiligt oder verantwortlich auch für die bleibende Präsenz des Espressos. Das waren zwei Männer. Das war zum einen Luigi Bezzera und das war zum anderen Desiderio Pavoni.
Und also wieder Italiener, dem Namen nach.
Wieder Italiener, genau. Und die sind alle, wie auch schon Moriondo war aus Turin, diese beiden sind aus dem Grossraum Mailand, also alles Norditalien. Und ich habe irgendwo gelesen und ich fand das ziemlich treffend dann auch, als ich weiter recherchiert habe, Luigi Bezzera und Desiderio Pavoni, das waren die Steve Wozniak und Steve Jobs des Espresso.
Und das ist ein guter Claim.
Das ist ein sehr guter Claim und das lässt sich so erklären, Bezzera, das war der Wozniak, das war der Erfinder, der Tüftler. Er war einer von vielen in dieser Zeit, der an diesen Maschinen rumprobiert hatte, um die Kaffeeherstellung zu optimieren. Also eigentlich auch wie Moriondo vor ihm. Der hatte das Know-how, der war Mechaniker, der hat dann Moriondos Maschine auch maßgeblich verbessert und 1901 mehrere Patente angemeldet für seine Espresso-Maschinen. Und der Clou am Ganzen war, seine Methode, seine Maschine hat dann die Zubereitungszeit erheblich verkürzt. Sein Kaffee war qualitativ klar besser als die bisherigen Brühen und hatte auch eine höhere Konsistenz, also eine bessere Konsistenz, war nicht mehr so wässrig, wenn auch noch nicht gleichförmig im Geschmack, weil seine Maschinen mit Hilfe von offenem Feuer den Dampf erzeugt hatten. Und das war natürlich schwierig zu kontrollieren, dass das immer gleich daherkommt. Aber seine Maschine war ein Durchbruch. Bezzera hatte aber ein Problem. Und jetzt Achtung, Klischee, der war halt auch ein typischer Erfinder. Der war kein Geschäftsmann. Und seine patentierte Maschine, die war zwar gut, aber er schaffte es mit seiner Firma eben nicht, sie zu Geld zu machen. Also der hatte auch eine eigene Firma und hat das aber nicht zu Geld machen können. Aber er kannte eben jemanden, der diese Fähigkeiten hatte und das war Desiderio Pavoni, also der Steve Jobs in der Geschichte.
Steve Jobs. Das ist mal eine Ansage, der Steve Jobs des Café oder der Espresso-Maschine. Was war das für ein Mann? Was muss man wissen über ihn?
Ja, Desiderio Pavoni hat, und das ist vielleicht das Wichtigste, 1903, also zwei Jahre nach Bezzeras Patentanmeldung, die Rechte an der Erfindung von Luigi Bezzera erworben. Also er hat diese Patente übernommen, hat dann weiterhin mit Bezzera zusammengearbeitet und Bezzera blieb quasi im Hintergrund, er blieb der Tüftler, der Ingenieur und die Maschine wurde dann weiterentwickelt und 1905 hat Pavoni dann seine erste eigene Maschine auf den Markt gebracht. Die hieß La Pavoni Ideale und hat sich auch gerühmt, dass seine damalige Produktionsleistung seiner Fabrik, die lag bei einer Maschine pro Tag. Also der konnte eine ganze Maschine herstellen am Tag. Das war offenbar eine große Leistung. Und diese Maschine, die blieb dann auch jahrelang das Referenzmodell für ganz viele andere Hersteller. Und der Meilenstein eigentlich, und dann sind wir eigentlich so bei der Geburtsstunde des Espresso, war dann auf der Mailänder Messe 1906, haben Bezzera und Pavoni zusammen den Café Espresso vorgestellt. Also die haben den so genannt, Café Espresso. Da gibt's auch ein tolles Foto von dieser Messe, wie die dann Bartresen aufgebaut haben mit ganz vielen Maschinen. und das präsentiert haben, Werbeschild, wo dann groß drauf stand, Bezzera, Café Espresso. An dieser Messe finden sie natürlich ein großes Publikum, es ist ein Verkaufsschlager, ein Verkaufsargument auch, dass sie sagen, sie können bis zu 1000 Tassen pro Stunde von diesem Café Espresso ausschenken, herstellen. Und das passt natürlich dann perfekt in diesen hektischen, urbanen Lebensstil. Anstatt stundenlang in einem Kaffeehaus zu sitzen, konnte man diesen Kaffee, diesen Espresso eben ganz schnell an der Theke, al banco, al bar, wie die Italiener sagen, trinken. Und ja, der Espresso war damit eigentlich von Beginn an so ein Symbol für Effizienz, für die Moderne, für den Fortschritt. Und gleichzeitig, und das ist wahrscheinlich auch wichtig für den Erfolg, er ist eben auch raffinierter und besser im Geschmack als die bisherigen Cafés. Und Bezzera, der verschwand dann immer mehr von der Bildfläche, wurde möglicherweise auch ausbezahlt von der Firma, also, oder aus der Firma gedrängt, ersetzt, das weiß man nicht so genau. Und Pavoni, der nutzt dann dieses Momentum, ist ein geborener Verkäufer, ein Vermarkter, produziert nun seine Espresso-Maschinen in der eigenen Werkstatt in Mailand, hat die auch regional sehr schnell weiter bekannt gemacht, hat explizit mit hervorragenden Handwerkern zusammengearbeitet, die seine Maschinen dann noch mit Emaille, Bronze und allerlei Motiven ausgestaltet haben und hat so eigentlich geschafft, so diese Maschine auch, dieses Patent wirklich zu Geld zu machen, indem er sie eben gut vermarktet hat, gut verkauft hat.
Und so wie du es geschildert hast, ist es nicht nur der Anfang der industriellen Produktion dieser Kaffeemaschinen und dieses neuen Typus von Kaffee, sondern auch schon die kulturelle Bedeutung ist da schon von Anfang an angelegt. Ich schaue mir gerade dieses Bild an, das du da in unseren Shownotes reingetan hast, von diesem Stand an der Mailänder Messe. Das sieht wirklich schon aus wie eine schöne italienische Bar, wie wir sie heute noch kennen, mit diesem Tresen, wo man dann hinsteht mit den aufgereihten Kaffeetassen. Das ist interessant, dass das schon da irgendwie angelegt war.
Ja.
Absolut. Und sag mal, es gab ja in dieser Zeit auch andere Zentren der Industrialisierung in Europa. Nicht nur Norditalien. Mhm. Aber dass es jetzt offenbar trotzdem alles von Italienern kommt, ist schon noch interessant. Hat das trotzdem noch eine andere Komponente, eine kulinarisch-gastronomische, oder ist es einfach wirklich der Umstand, dass die Industrialisierung da besonders weit ist?
Ja, zum einen muss man sagen, es gibt natürlich auch in anderen Ländern diese Bestrebungen, Kaffee schneller auszuschenken, ja, rationeller zu produzieren, also von dieser Kaffeehauskultur wegzukommen, wo man eben reingeht ins Café, lange sitzen bleibt. Aber ja, das ist eben nicht der Espresso. So, das ist nicht das, was sich durchsetzen wird, dann auch in der Zeit. Keine Ahnung, wenn wir aus London eine Filterkaffee-Methode hätten, die sich durchgesetzt hätte bis heute, dann würden wir wahrscheinlich über die Geschichte dieser Filterkaffee-Methode sprechen. Aber der Espresso an sich oder diese Maschinen, wie sie dann patentiert worden sind, die entstehen schon in Italien, in Norditalien und verbreiten sich dann auch relativ schnell in Europa. Also da gibt es Figuren wie Pavoni, der das quasi vom Lokalen ins Regionale bringt, auch im Land ein bisschen verteilen kann. Und dieser Espresso, der wird relativ schnell dann auch zu einem Geschäft. Also diese Ausbreitung, das findet innerhalb weniger Jahre statt und da gibt es auch eine Expansion dann in ganz Europa. Also diese Maschinen werden dann auch in andere Länder, nach England, nach Frankreich und so weiter verkauft.
Und das noch ohne Instagram und TikTok-Influencer, die mir Kaffee erklären. Wie ging dieser Weg von eben einem schönen Stand an der Mailänder Industriemesse zum nationalen Getränk Italiens und dann sogar nach Europa?
Ja, das hat mit gutem Marketing, guter Vermarktung zu tun. Also eben, ich habe es gesagt, es gibt eine wachsende Konkurrenz. Es gibt viele Leute in dieser Zeit, die am Kaffee tüfteln, wenn man so will. Und einer von Pavonis Konkurrenten ist Pier Teresio Arduino. Auch er Geschäftsmann und wirklich ein Meister der Vermarktung. Also der ist noch besser als Pavoni. Und der bringt jetzt technisch gesehen nicht eine Innovation. Also er bringt keine neuen Maschinen. Es sind immer noch diese Säulen. Es ist kein besserer Geschmack. Aber was er jetzt bringt in dieser Zeit, er kreiert eigentlich eine Marketingmaschinerie rund um den Espresso. baut ein Werbe- und Vertriebsnetzwerk auf. Und das macht er, indem er unter anderem mit Leonetto Capiello zusammenarbeitet. Das ist ein ganz bekannter Grafikdesigner, gilt heute als Vater der modernen Werbung. Der hat so wahnsinnig schöne, ansprechende Werbeplakate gestaltet. Ich habe auch eins in unsere Notizen reinkopiert, schön farbig, so in diesem Stil der Jahrhundertwende. Und das findet wahnsinnig Anklang. Also Arduino hat den Espresso nochmal in der Vermarktung auf ein neues Level gehoben. Und in den 20ern dann hat Arduino Pavoni den Rang abgelaufen. Also er hat eine weitaus größere Werkstatt, hat höhere Produktionskapazitäten, er hat ein riesen Netzwerk aufgebaut, das ihm eigentlich die Vormachtstellung bringt, auch beim Export dieser Maschinen aus Mailand raus, hat den Espresso als Getränk über diesen Vertrieb eben und sein Marketing auch im restlichen Europa bekannt gemacht, exportiert seine Maschinen bis nach London. Also der hat das quasi auf einer Marketing-Ebene nochmal wirklich eine Ebene höher gestellt und war damit auch, ja, der Konkurrenz voraus.
Okay, aber es ist immer noch aus heutiger Sicht ist alles sehr innovativ, aber es ist noch nicht das, was wir heute als Espresso kennen, den wir in einer Bar trinken, der aus einer Siebträgermaschine rauskommt, der ja auch eine schöne Konsistenz hat und so. Ja. Wie geht es weiter mit dieser Geschichte des Espresso? Es kann ja nicht nur mit dem Marketing funktionieren, nehme ich an.
Nein, es gibt dann Ende der 40er Jahre die eigentlich entscheidende Änderung im Vergleich zum heutigen Produkt, nämlich die Zubereitung mit Dampf, wie sie bisher üblich war, die wurde ersetzt durch die Zubereitung mit der Handhebelmaschine. Und da lässt sich auch wieder an einem Modell und an einem Namen festmachen. Das berühmteste Modell, das war die Gaccia Classica, patentiert 1945 von Achille Gaccia, auch aus Mailand. Und der hat dann das produzieren lassen von einer Firma, von den Officine Faema, also auch ein bekannter Hersteller von Kaffeemaschinen. Mhm. Und das ist so eigentlich die Geburtsstunde des modernen Espresso, so wie wir ihn heute kennen. Und das funktioniert jetzt so, dass der Brühvorgang eigentlich nur noch mit Kaffeepulver und heißem Wasser funktioniert, unter sehr hohem Druck, also mehr Druck als bisher. Und das ist eben wichtig, weil Dampf, wie er bisher eingesetzt wurde, der konnte auch mal dazu führen, dass so eine Art verbrannter und bitterer Geschmack entstehen konnte. Musste nicht sein, aber konnte passieren. Und das ist jetzt mit dieser neuen Zubereitungsart nicht mehr gegeben. Und auch ganz wichtig, was wir heute mit einem guten Espresso assoziieren, Alan, die Crema. Hm. Denn bisher gab es diese Crema nicht. Also erst der hohe Druck, erst diese Zubereitungsart führt eigentlich dazu, dass es diese Crema Café gibt. Und dazu gibt es eine schöne historische Anekdote. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Frühe Konsumenten, ja, die waren argwöhnisch wegen diesem Schaum, der sich da auf ihrem Kaffee gelegt hatte. Und Gaccia hat dann begonnen, diesen Schaum als Crema zu bezeichnen, also übersetzt Rahm, Sahne, die Sahne des Kaffees. Und er hat das dann so ausgelegt, dass er gesagt hat, dieser Kaffee sei von solch unglaublich hoher Qualität, dass er eben sogar seine eigene Crema produziere. Also die eigene Sahne. Ja, und damit ist eben der Espresso mit der Crema geboren. Und diese neuen Maschinen, die haben dann ja einen noch aromatischeren, noch dichteren, dickflüssigeren Espresso ermöglicht, also aus Qualitätssicht weit überlegen zu dem, was die Säulenmaschinen da mit Dampf und Wasser produziert hatten. Und ab dann ist dann auch die technische Weiterentwicklung vom Handbetrieb auf elektrische Pumpe und so weiter. Das sind dann keine riesigen Schritte mehr, weil das Prinzip mit dem Druck, dass nur noch Wasser verwendet wird, das bleibt dann gleich bis in die heutige Zeit.
Sehr spannend. Bevor wir in eine kurze Pause gehen, wir haben jetzt über den Espresso geredet, den wir in der Bar trinken, den öffentlich konsumierten Kaffee. Nach der Pause schauen wir uns Bialetti an. Und da geht es dann um die andere Seite, die private Seite des Kaffeekonsums, um die ikonischen Maschinen, die man zu Hause hat, um die Mokka-Maschine, um eigentlich den Inbegriff des italienischen Kaffees, um diesen Mythos auch. Das machen wir nach der Pause. Bleibt dran, wir sind gleich wieder da. Musik. Und da sind wir wieder mit unserer Folge über den Espresso. Vor der Pause ging es um den öffentlichen Kaffeekonsum. Jetzt springen wir ins Private rein, in die Zeit von Bialetti, die dann entsteht. Wo fangen wir an, Mirko? Wieso steht Bialetti heute für den Hauskaffee? Wo fängt diese Geschichte an?
Es gibt eigentlich zwei Geschichten. Es gibt eine frühe Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg und es gibt dann eine spätere Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und diese frühe Geschichte der Bialetti, die beginnt schon in den 1920er Jahren mit drei Brüdern, nämlich Camillo, Cesaro und Alfonso Bialetti. Und diese Geschichte, die beginnt in Crusinallo. Das ist ein Weiler, ein Teil der Gemeinde Omegna zwischen dem Lago d'Orta und dem Lago Maggiore, also in Norditalien. 20 bis 30 Kilometer Luftlinie etwa von der Schweizer Grenze entfernt, also wirklich sehr, sehr im Norden von Italien. Und ja, diese drei Brüder, Camillo, Cesaro und Alfonso, die haben eigentlich wie ihre Vorgänger etwa 30, 40 Jahre vorher, ja, so als Tüftler, Mechaniker, Handwerker in ihren Werkstätten gearbeitet. Und die stellen da allerlei Haushaltsprodukte her aus Alu, Pfannen, Töpfe und eben auch Kaffeemaschinen. Und das war insofern neu, weil sie hantieren mit Aluminium. Und dieses leichte, gut formbare Material, das war zwar in dieser Zeit so auf dem Weg zum industriellen Massenmaterial, aber die industrielle Verarbeitung, die eben in dieser Zeit beginnt, die war damals noch eher im Bereich der Flugzeuge, Bomben auch, Brücken, Frachttransporter. Und erst später dann kamen eigentlich die Haushaltsprodukte. Also die sind da relativ früh dran. Und diese Produkte dieses Unternehmens Bialetti, das es seit 1919 gibt, das diese drei Brüder führen, die werden ja vor Ort in lokalen Läden verkauft. Und die eigentliche Bialetti-Kaffeemaschine, die kommt dann erst 1933, also gemäß History Section der Website auch. Das ist die erste Bialetti-Kaffeemaschine 1933, die Mokka. Der Name kommt von der Stadt Mokka im Jemen, also hier auch die Referenz auf diese sehr frühe Geschichte des Kaffees. Und der Vollständigkeit halber, ich habe es vor der Pause schon angetönt, es gibt in der gleichen Zeit, es gibt auch in Frankreich, in Österreich, in Ungarn, gibt es Kaffeekannen. Also es ist keine genuin italienische Erfindung. Die funktionieren auch nach vergleichbaren Prinzipien. Es gibt auch eine Cafetiere Napoletana, die vom Prinzip her aber eher wie ein Filterkaffee funktioniert, also ein Aufguss. Und die Krux ist halt, keine dieser Kannen wird dann letztlich zum Klassiker, wie es eben Bialetti geworden ist. Und diese erste Bialetti, die ist auch noch nicht industriell hergestellt. Das ist pures Handwerk. Ich habe gelesen im Katalog von David Berger, dass es davon weltweit noch drei Exemplare gibt, von dieser allerersten Kaffeemaschine von Bialetti. Und Alfonso und seine Brüder, die beginnen dann mit der Produktion der Triple Rapid Miracle 900. Das ist im Jahr 1937. Das ist die heutige Mokka, wie wir sie kennen, so im Art Deco-Stil. Und das ist eigentlich so das erste Modell, das sie dann auch so in Serie produzieren. Und jetzt zentraler Punkt, und darum reden wir eben über Espresso, wie wir ihn vor unserer Pause besprochen haben, und die Bialetti. Die Bialetti-Brüder, vor allem Alfonso, der da ein bisschen federführend war, die haben ihre Maschinen beworben mit «In casa un espresso come al bar», also zu Hause ein Espresso wie eben in der Bar, im Café. Und die Idee dahinter ist ja so einfach wie auch revolutionär. Also man kann mit einfachen Mitteln günstig, relativ schnell einen sehr guten Kaffee herstellen bei sich zu Hause. Also ein Kaffee, ein Espresso für die breite Bevölkerung, und ich kann den zu Hause machen. Ich muss kein großes Geld ausgeben in der Bar. Und ja, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie wiederholt sich eben doch ein bisschen. Diese Bialetti-Brüder, die sind eben nicht bekannt für ihre Geschäftsfertigkeiten. Also die haben schlicht nicht die Skills, um ihre Kaffeemaschine im großen Stil zu vermarkten. Sie verkaufen diese Mokka Express selbst, vor allem an Marktständen, ähnlichen Geschichten. Und diese Maschine, die bleibt in dieser Zeit regional bekannt. Mehr aber auch nicht.
Okay. Aber das Gerüst ist schon da, das Fundament für diesen Erfolg.
Genau.
Für die, die es nicht kennen, und diese Leute soll es ja vermutlich geben, vor allem wenn sie nur mit Kaffeekapselmaschinen aufgewachsen sind. Wie funktioniert so eine Mokka Express? Was ist für den Laien Was macht das aus?
Ja, also für alle Nespresso-trinkenden, Tee-trinkenden, die es bis hierhin geschafft haben. Ich versuche es zu erklären. Also diese Mokka-Kanne, die besteht aus drei Hauptteilen. Es gibt einen unteren Wasserbehälter, achteckig in der Regel. Da gibt es einen Trichtereinsatz für das Kaffeepulver. Und dieser Trichtereinsatz, der hat nach unten hin ein Rohr, das in den Wasserbehälter eingetaucht ist. Dann gibt es den oberen Auffangbehälter, der da aufgeschraubt wird, samt Deckel und Haltegriff für den Kaffee, der da oben einläuft. Und direkt über dem Kaffeepulver befindet sich im oberen Teil, im Auffangbehälter, ein Siebeinsatz und eine Gummidichtung, dass das Pulver nicht mit dem Wasser mit nach oben gelangt, sondern eben nur die Inhalte rausgelöst werden. Und das funktioniert dann so, dass man diese Maschine auf den Herd stellt, aufs Gas, aufs Feuer. Das Wasser wird erhitzt von unten, steigt dann als kochendes, dampfendes Gemisch durch das Kaffeepulver, durch dieses Rohr, durch das Kaffeebett in den oberen Teil und ist dann in diesem oberen Behälter als fertiger Kaffee trinkbereit. Und im Vergleich jetzt zu einer Espresso-Maschine in einer Bar hat diese Mokka-Maschine, diese Mokka-Express natürlich weniger Druck, also sie erzeugt keinen echten Espresso, wenn man so will, also so wie wir ihn heute kennen. Es gibt keine Crema aus einer Bialetti, aber sie erzeugt eben einen sehr kräftigen Kaffee mit sehr intensivem Geschmack. Und darum mag ich sie auch so.
Gut. Wir müssen vielleicht betonen, wir sind hier nicht Sponsor von Bialetti, aber...
Nein. Wer eine Bialetti-Maschine kaufen will, der schaue sich... Ja, nein, lassen wir das.
Nein, du hast jetzt sehr schön dieses Funktionsprinzip erklärt. Meine Tochter hat mich kürzlich auch gefragt, als ich auf dem Herd mal, und ich konnte es nicht wirklich, nicht annähernd so gut erklären, wie du es jetzt gerade gemacht hast.
Ja.
Ich spiele den Podcast ab. Eben, wir sind jetzt auf dem Weg zu diesem Mythos, zur Ikone, diese genau. Mokka-Kanne. Sie ist einfach zu bedienen und sie hat ein Design, das einfach von Anfang an wahrscheinlich einen gewissen Status erreicht hat. Steht heute noch in vielen Küchen, ist einfach ein Klassiker. Aber ich glaube, so wie ich es verstanden habe, das war jetzt nicht unbedingt das Resultat dieser ersten Maschine, sondern das kam später.
Nein.
Das war der zweite Schub, den du erwähnt hast, diese Bialettis.
Genau, das ist diese zweite, diese spätere Geschichte.
Und wie geht es denn von diesem Handwerk-Tüftetum dieser Brüder hin zu diesem wirklich universalen, weltweit verbreiteten Ding?
Ja, das hat sehr mit Alfonsos Sohn Renato zu tun. Aber bevor wir da drauf eingehen, vielleicht muss man noch vorausschicken, diese Geschichte der Bialetti, die ist, ja, wie auch diese Frühzeit des Espresso, die ist sehr fragmentarisch. Also Bialetti war zwar, du hast es gesagt, es war eine Ikone, beziehungsweise die haben, Bialetti als Firma hat eine Ikone produziert, war extrem erfolgreich als Firma, State-of-the-Art-Business, hat fast 40 Jahre lang ununterbrochen produziert, aber... Und das ist wirklich eine Besonderheit für eine Firma dieser Größenordnung. Es wurden keinerlei Unterlagen aufbewahrt. Also es gibt kein Firmenarchiv, keine Skizzen, keine Korrespondenz, keine Geschäftsbücher, keine Dokumentation, nichts. Und das ist schon erstaunlich für eine Firma, die mehrere hundert Millionen Kaffeemaschinen über den Globus verteilt hat. Und David Berger, den ich ja schon erwähnt habe, der da diesen Katalog zusammengestellt hat von Bialetti-Maschinen, der hat versucht, so eine Geschichte von Bialetti zu rekonstruieren, hat Interviews geführt mit Mitarbeiterinnen, hat eben diese alten Kannen gesammelt, hat dann auch das mittlerweile verlassene Fabrikareal in Crusinallo besucht. Also hat wirklich so eine Art Material History der Bialetti zu schreiben versucht, hat dann zum Beispiel alte Holzkisten gefunden im zweiten Stock des alten Gebäudes und hat dann so logistisch, geschichtlich so ein bisschen was abgeleitet. Also wirklich sehr spannend. Es gibt aber natürlich, weil es eben nichts Schriftliches gibt, sehr viele Leerstellen dazu. Also welche Designs zum Beispiel nicht in den Markt gekommen sind und so weiter. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man das im Kopf hat, wenn man über diese Geschichte der Bialetti, auch diese zweite Phase der Bialetti spricht und nachdenkt. Aber zurück zu deiner Frage. Wie wurden aus den Tüftlern diese Designer? Das hat, wie gesagt, mit Renato zu tun, Renato Bialetti. Der war in Deutschland interniert, war Kriegsgefangener, war, glaube ich, bei den Partisanen, wurde dann noch gefangen genommen, ging nach Deutschland, kam zurück nach dem Weltkrieg, hat dann erste Arbeitserfahrungen gesammelt bei Fiat, hat sich auch bei Olivetti, also dem Schreibmaschinenhersteller, umgeschaut, hat bei Alessi, der Designfirma, geschaut, wie die arbeiten. Ganz lustig, Alessi ist auch in Crusinallo, also diesem kleinen Ort ansässig, 1921 gegründet von Giovanni Alessi, produzierten unter anderem auch Kaffeemaschinen, gibt es auch heute noch. Und ja, 1946 übernimmt also dieser Renato Bialetti die Firma, krempelt den Laden komplett um und das Erste, was er macht, er vermarktet gleich zu Beginn ganz offensiv diese Triple Rapid Miracle 900. Also diese erste Maschine von 1937, die so halbwegs serienmäßig produziert worden ist und benennt die auch um. Die heißt dann nicht mehr Triple Rapid Miracle 900, sondern schlicht Mokka Express. Meldet ein Patent an, um sich die Rechte zu sichern, und das ist so der Startpunkt.
Also, und Renato Bialetti scheint etwas vom Geschäft der Vermarktung zu verstehen, zumindest wenn man die Umbenennung der Kaffeemaschine zum Maßstab nimmt. Der steigt aber auch ein, muss man sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg ist auch eine andere Zeit. Es ist der Beginn des Wirtschaftsbooms, des Massenkonsums, auch das Zeitalter der Werbung, das jetzt beginnt. Und man kann ja da einen gewissen Zusammenhang sehen, oder der schafft es ja auch wirklich, das in diesen Bereich zu pushen. Und dieser Durchbruch, der da jetzt kommt, du hast gesagt, er hat 300 Millionen Kaffeekannen, haben sie abgesetzt, zwischen 1950 oder zwischen den 50er bis in die 80er Jahre. Das ist eine Wahnsinnszahl, 300 Millionen Kaffeekannen.
Das ist die Schätzung, genau.
Und wenn man die Fragen hätte, dass die auch sehr lange halten, dann ja, ist sehr eindrücklich. Wie hängt denn das mit den Werbestrategien zusammen? Also ist das einfach ein Produkt der Werbung, diese ganze Espresso-Bialetti-Kultur, die auch wir ja heute ein bisschen abfeiern, ist das einfach ein Werbegag oder wie muss man das verstehen?
In gewisser Weise ja. Also der Grundpfeiler für den Erfolg der Bialetti ist, dass Renato Bialetti diese Kaffeekanne sehr klar positioniert hat. Also hat die mit Hilfe von Werbung, von Design sehr klar in dieser Alltagskultur, in dieser Alltagswelt platziert. Und der wichtigste Schritt dahin war eigentlich, er hat ein neues Logo designen lassen. Das ist ja bis heute ikonisch, kennt, glaube ich, jeder, jede, die irgendwie was mit Kaffee zu tun hat. Auf Italienisch L'Omino con i Baffi, also der kleine Mann mit dem Schnauzbart. Dieses ein bisschen rundliche Männchen mit dem Schnauz und dem Hut, das mit der rechten Hand und dem Finger in den Himmel zeigt, stellt offenbar Renato Bialetti selbst dar. Also er hat sich eigentlich selbst zum Markensignet designen lassen. Und dieses Logo, dieser Omino con i Baffi, dieses Männchen mit dem Schnauzbart, das war eine Bleistiftzeichnung von Cartoonist, Werber und Regisseur Paolo Campani, auch ein sehr bekannter Name in der Werbebranche. Hat das 1951 umgesetzt und dieser Mann, dieses Männchen mit dem Schnauzbart, das wurde in dieser Zeit zum Werbestar dieser Nachkriegszeit. Und Renato Bialetti hat dann auch dafür gesorgt, dass es eigentlich eine stete, starke Präsenz gab der Marke, dieses Logos, hat dann auch im Carosello, also im Karussell übersetzt, das ist der Werbeblock im frühen italienischen Fernsehen, hat er immer wieder animierte Werbeclips geschaltet, wo dieses Männchen, dieses Omino con i Baffi, irgendwelche Sketches nachgesprochen hat und da wirklich ja diese Marke in die Köpfe der Menschen gehämmert. Also das kann man auch auf YouTube finden, ganz spannend, Suchbegriffe Carosello und Bialetti. Da findet man noch einige dieser alten Werbefilmchen, ganz lustig anzusehen. Und das hat dafür gesorgt, dass diese Marke, diese Bialetti-Maschinen auch eine enorme Bekanntheit erlangt haben. Aber es war eben auch, weil die Positionierung der Marke sehr explizit auf den privaten Raum, auf den Familienzirkel gezielt hatte. Also man hat da zum Beispiel eine Werbung gemacht, so unter dem Schlagwort Dove Papa, also wo ist Papa? Und da wird dann gefragt, ja, wo Papa wohl sei? Und die Antwort war, ja, wahrscheinlich in der Küche, wo er ja eigentlich nicht hingehört, so 50er-Style. Aber der kann sich halt eben jetzt mit der Bialetti ganz einfach seinen eigenen Espresso machen. Ist ganz einfach, unkompliziert, funktional, sogar Papa kann das. So. Also so mit einfachen Sketches hat man da auf diese Familiensituation abgespielt. Einfache Herstellung, günstige Modelle in der Masse. Es waren Prodotto Populare, also ein Massenprodukt. Und es gibt auch eine erhaltene Werbebroschüre von 1955, wo es heißt, also eine Werbung für die Mokka Express und die Firma in Crusinallo, «La più grande fabbrica del mondo, di caffettiere per famiglia», also die größte Fabrik der Welt für Kaffeekannen für Familien. Also so dieser explizite Hinweis, wir produzieren für den Alltag der Familie So. Mhm. Und das ist natürlich schon eine ganz starke Positionierung auch in dieser Nachkriegszeit.
Und eben unterstreicht auch die Bedeutung vom privaten Kaffeekonsum, also nicht mehr nur an der Bar, ja, sondern eben auch zu Hause. Diese Fabrik, genau, die du erwähnt hast, die war ja zumindest eine Zeit lang die weltweit größte Fabrik für Kaffeemaschinen. Mhm.
Genau.
Sehr modern damals, als sie gebaut wurde in Cruzinalo, State of the Art. Man nannte sie, glaube ich, das Flugzeug, weil, genau, der Grundriss ein bisschen so aussah. Und das industrialisierte dann diese Mokka-Kaffeekanne wirklich erst recht, oder?
Mhm.
Und
genau,
in Cruzinalo, wenn ich das richtig verstehe, da wurde auch diese Aluminiumverarbeitung ja in die nächste Evolutionsphase getrieben. Mhm. Vorher machte, ja, man das in kleinen, lokalen Werkstätten und dann in, ja, dieser Superfabrik gelang es dann, das massiv verbesserte Produktionsverfahren so zu machen. Mhm. Ist eigentlich diese Geschichte in diesem Sinn von Bialetti auch eine Geschichte der fortlaufenden Industrialisierung? Also du hast am Anfang diese Pioniere erwähnt, Moriondo, Becerra, Pavoni, diese Tüftler. Ist das die Weiterführung von dem, ein weiterer Schritt dann zum Massenprodukt hin?
In gewisser Weise ja. Auch wenn man sich die Zahlen vor Augen hält, ich habe gelesen, da wurden täglich 35.000 bis 37.000 Mokka-Maschinen produziert. Also das ist eine unglaubliche Anzahl. Es gab verschiedene Größen von einer Tasse Inhalt bis 12 Tassen, 13 bis 25 Zentimeter. Also diese, ja, industrielle Massenproduktion von verschiedenen Modellen, die da einsetzt. Aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, und das spricht vielleicht so in gewisser Weise ein bisschen gegen diese plumpe Industrialisierungsgeschichte, es gab immer offenbar ein massives Qualitätsbewusstsein. Also die ehemaligen Arbeiterinnen, die haben David Berger auch erzählt, sie waren stets angehalten, sehr streng zu kontrollieren, weil eben zum Beispiel Unebenheiten im Material Luftdurchfluss ermöglichten und das hat dann den Geschmack beeinflusst, also das hat dann die Maschine minderwertig gemacht. Und es gab in den 60er Jahren auch eine Initiative der Arbeiterinnen, die im Verbund mit den Gewerkschaften ausgehandelt hatten, dass die Schmelzer im Werk pro Einheit bezahlt werden, die sie erfolgreich produzieren. Also nur die erfolgreich produzierten. Also man wird so quasi beteiligt am Erfolg. Und ja, die Schmelzer, die haben dann auch damit begonnen, ihre Initialen in die Kannen einzustanzen, damit man dann später, ah, ja, bei der Prüfung nachweisen kann, wie erfolgreich man war. Also man sieht das in den Kannen, da gibt es Abkürzungen NA, Antonio Novellino, BS, Saverio De Basio, GL für Luigi Garafaldo und so weiter und so fort. Also diese Gießer haben ihre Initialen in den Kannen hinterlassen. Also auch hier so diese materielle Kultur. Und es gab so ganz ausgefuchste, ausgefeilte Prüf- und Qualitätsmechanismen. Also sehr spannend.
Und sehe ich diese Spuren in meiner eigenen Bialetti, wenn ich nachschauen gehe?
Ja, das ist die entscheidende Frage. Ich habe, als ich es gelesen habe, natürlich sofort alle meine Maschinen überprüft, die ich hatte, habe im Büro die Maschine, die ich da habe, auseinandergeschraubt und geschaut. Und es funktioniert tatsächlich, aber eben nur bei Maschinen, die wirklich von Bialetti stammen. Also wir kommen da später noch, okay, darauf zurück. Also man kann zum Beispiel die Gummidichtung und das Sieb im oberen Teil der Kanne entfernen. Und dann sieht man auf der Innenseite des Siebs diese Initialen. Manchmal ist das auch auf der Innenseite des Deckels oben vermerkt, also die Initialen jener Person, die die Kanne gegossen hatte. Manchmal sieht man es auch auf der Unterseite des Unterteils. Da steht dann manchmal auch ABC, also Alfredo Bialetti Cruzinallo. Und auch ganz spannend, es gibt da, wo das Sieb ist, teilweise Markierungen, so Kreise, Nummern, Punkte, unterteilte Kreise, doppelte Ringe, und das sind alles Spuren dieser Qualitätssicherung. Also man hat diese Kannen mehrfach geprüft und immer, wenn irgendetwas war, wenn der Prozess angehalten werden musste aus Qualitätsgründen, dann hat es da irgendwie eine Markierung gegeben, man hat das kenntlich gemacht, damit man das später dann an der Kanne wieder rückverfolgen konnte. Also es gab so ein ganz komplexes Kodifizierungssystem, das in die Kannen eingeschrieben worden ist. Also jede Kanne ist insofern eben auch wieder ein Unikat, fast schon Unikat.
Hm.
Finde ich eigentlich eine unglaublich schöne Geschichte. 300 Millionen Kannen, aber jede eben doch, ja, ein Unikat.
Das ist faszinierend.
Also prüf das unbedingt. Lass mich wissen, ob du eine Original Bialetti hast und von wem sie stammt, beziehungsweise wie die Abkürzung lautet.
Das werde ich.
Das musst du unbedingt machen. Auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Lasst uns wissen, ob ihr eine echte Bialetti zu Hause stehen habt. Interessiert uns wirklich sehr. Also vor allem mich als Bialetti-Fan. Ja, jedenfalls gab es da dieses Qualitätsbewusstsein, diese Bewertungen. Auch die Idee, dass man eben nur für eine erfolgreich produzierte Kanne tatsächlich auch entlöhnt wird, war in dieser Zeit ein ja fast schon revolutionärer Gedanke. Also man ist Anteilseigner der Firma. Und zugleich ist es eben auch ein Abbild der Zeit. Also es sind die 60er Jahre, die sozialen Bewegungen kommen auf, Arbeiterbewegung. Und all das spielt so ein bisschen rein halt in diese Legende Bialetti, Qualität, ikonisches Designprodukt, gemeinschaftliche Herstellungsprozesse, handwerkliches Know-how. Und es gibt ein ganz schönes Zitat aus diesem Katalog von David Berger, von Saverio De Basio und Mauro Vitali. Das waren zum einen Mitarbeiter bei Bialetti, aber eben auch ehemalige Gewerkschaftsvertreter. Und die haben gesagt, du hast in einer Fabrik gearbeitet und hast wie ein Zahnarzt verdient. Im Sinne von, du hast eigentlich einen Fabrikjob, aber du hast unglaublich gut verdient. Also auch so ein bisschen Ausdruck dieses Kults, wenn du bei Bialetti gearbeitet hast, das war place to be.
Da gab es noch Löhne, von denen man leben konnte.
Genau, da hast du am Ende des Tages noch was übrig gehabt.
Ohne jetzt zu viel schon vorwegzunehmen, aber Bialetti geht es ja heute nicht mehr so gut. Es ist ja nicht nur eine schöne Geschichte um diesen Markt, der war ja schnell dann sehr umkämpft.
Ja, der Markt ist umkämpft und Bialetti hat zum Beispiel in der eigenen Fabrik teilweise auch für die Konkurrenz, für Zanzibar zum Beispiel, Oberteile und Deckel von Kaffeekannen gegossen. Da hat man offenbar eine vertragliche Zusammenarbeit gehabt. Und gleichzeitig hat man dann die gleichen Oberteile ohne Logo gegossen und auf den Markt gebracht, also quasi als Geistermaschinen, also nicht als Bialetti- oder Zanzibar-Kaffeemaschinen, sondern als No-Name-Maschinen, die dann billiger angeboten wurden als jene der Konkurrenz. Also man hat so versucht, auch die Konkurrenz ja, aus dem Markt zu drängen, Marktverzerrung zu betreiben. Die Konkurrenz wird preislich gedrückt. Und das wissen wir alles aus den Erzählungen der ehemaligen Angestellten, aber es gibt dazu natürlich auch keine Unterlagen. Also es gibt kein Archiv, nichts, das das dokumentieren würde, aber offenbar hat Renato Bialetti, ohne mit der Wimper zu zucken, auch zu ja, eher mafiösen Methoden gegriffen, um sich diese Marktdominanz zu sichern.
Gut dokumentiert ist dafür die Verbreitung und die Popularität der Mokka auf diesen auch globalen Märkten. Was hat das ausgelöst kulturell?
Ich glaube, wir haben das ja schon einige Male jetzt auch gesagt, also diese Bialetti-Mokka-Kanne, die ist ja zum festen Bestandteil geworden in ganz vielen Haushalten, nicht nur in Italien, ist zu einem Symbol geworden auch für die Demokratisierung des Kaffeegenusses, also jeder kann sich das leisten. Und das hat natürlich dann auch maßgeblich dazu beigetragen, dass der Espresso als Getränk diese hohe Verbreitung gefunden hat. Man hat auch lange vom Ferrari delle Caffettiere gesprochen, also vom Ferrari der Kaffeemaschinen. Diese Mokka Express, die Referenzmaschine, so ein bisschen das Symbol für Individualismus, materielle Kultur, Konsum, Wohlstand und so weiter. Bialetti hat das dann auch aufgegriffen, hat zum Beispiel Kinderkannen produziert, also Spielzeugkannen, hat mit einer Spielzeugfabrik zusammengearbeitet, musste dann aber wieder vom Markt genommen werden, weil es zu gefährlich war. Hat auch zum Beispiel mit einer benachbarten Porzellanfabrik gearbeitet, Capodimonte. Hat dann Mokka-Express-Maschinen hergestellt, die ein Oberteil aus Porzellan hatten, also so ein bisschen angelehnt an Teeservice. Also hat da allerlei Dinge gemacht, um sich wirklich möglichst breit in die Haushalte der Menschen auszuweiten.
Und ja, wir kennen Bialetti ja heute noch. Die Marke gibt es auch noch. Man kann auch die Kaffeekannen noch kaufen. Aber ist nicht mehr das Gleiche wie noch in der Nachkriegszeit. Und historisch gesehen beginnt der Niedergang von Bialetti in den 80ern, 1980ern. Ist auch wahrscheinlich eine Folge der Pensionierung von Renato Bialetti oder zumindest geht es damit einher. Was ist das für eine Zeit und was macht das mit dem Unternehmen?
Ja, 86, als Renato Bialetti die Firma verkauft, ist er 63 Jahre alt. hatte die Firma damals 40 Jahre lang auf- und ausgebaut und verkauft dann dieses Unternehmen zuerst an die Faema-Gruppe, also auch einen Produzenten von Espressomaschinen. Faema verkauft das dann 93 weiter an Rondine Italia, also eine Firma, die Küchenprodukte herstellt. Es kommt dann 98 zu einer Fusion, Bialetti Industries, die es heute noch gibt. Also das ist so die weite Verkaufsgeschichte, wenn man so will. Die bieten heute auch Kapselsysteme an, wie Nespresso das tut. Die Produktion ist ausgelagert, Rumänien, Türkei, an der Börse immer mal wieder kurz vor dem Bankrott. Und interessant ist aber eigentlich, dass eben in diesen 80er Jahren und frühen 90er Jahren, das ist auch die Zeit, wo eben die Kaffeekultur an sich eigentlich einen globalen Durchbruch feiert, weil es ist eben auch die Zeit, die mit einem Namen zusammenhängt, den wir auch alle kennen, Starbucks. Hm. Also es ist die Zeit, wo Starbucks diesen Kaffeekult kreiert, also die Kaffeekultur aufnimmt, eigene Kreationen auf den Markt wirft, zu dieser globalen Kette wird. Und ja, es ist relativ interessant, dass diese beiden Dinge in der gleichen Zeit kommen, also der Niedergang der Bialetti bzw. Verkauf der Bialetti und eben dieser Aufstieg des globalen Kaffees der Marke Starbucks.
Also das heißt vielleicht, dass auch Starbucks der Grund ist, warum die Espresso-Trinkkultur, eben die ja überall auf dem Vormarsch ist, heute so weltweit verbreitet ist. Sie ist eben nicht nur Europa, es ist wirklich globalisiert, egal wo man ist, ob in Indien oder Japan oder Argentinien, man bekommt überall einen Espresso. Nicht immer gleich gut, nicht immer in der guten, richtigen Größe und so weiter. Aber es ist ein globalisiertes Produkt, so wie auch andere italienische Produkte, Pizza, Mozzarella. Das sind Dinge, die man auch anderswo kriegt, aber sie haben einen, eben einen globalisierten Charakter. Also warum eigentlich haben wir dieses Getränk, das du jetzt auch am Anfang schön beschrieben hast, ein Produkt ist der Industrialisierung, auch des durchgetakteten Lebens, dieser auch Arbeiterzeit, wo wir alle Fabrikjobs nachgingen. Wie kommen wir von dem Punkt an den heutigen, zu dieser globalen Verbreitung?
Man muss vielleicht so erklären, es gibt zum einen die Geschichte der Verbreitung des Espressos, also Albar, die Kolbenmaschine, auch die Cafetiera, da können wir feststellen, dass vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg Soldaten zum Beispiel, die aus Italien zurückgekehrt waren, diese Kaffeekultur aus Italien und auch diese Kaffeekannen in ihre Länder mitgenommen haben. Auch italienische Emigranten, die dann vor allem nach London gingen zuerst in den 50er Jahren. Eigentlich eine Überraschung, hat mich überrascht, als ich das gelesen habe. Also die Espresso-Bar ist in England offenbar in den 50er Jahren schon sehr präsent. Die gehen dann auch in die USA. Im Gegenzug auch Touristen natürlich, die nach Italien kommen. Sehnsuchtsland Italien, darüber haben wir auch gesprochen in den letzten Folgen zu Tourismus. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass diese kulinarische Kultur aus Italien, zu der eben der Kaffee, der Espresso auch gehört, in die Länder Mittel- und Nordeuropas, aber auch eben nach Nordamerika gebracht wurde. Und dann haben wir aber diese zweite Welle der Globalisierung oder der Verbreitung in den 80er, 90er eben durch Starbucks, die eben eigentlich die Espresso-Maschinen, also die Zubereitungsart, adaptiert haben. Also die Starbucks produziert auch einen Espresso, klassisch, gibt dann aber noch Milch dazu, kreiert Cappuccinos, Latte, Macchiato, schieß mich tot, weiß nicht, was es da alles gibt, und hat da eigentlich diese bestehende Kaffeekultur adaptiert, sodass sie weltweit Anklang findet, hat das dann natürlich auch mit dem entsprechenden Ambiente kombiniert, also dieses cozy Ambiente, das du hast, wenn du im Starbucks auf dem Sofa sitzen kannst und deinen Chai Latte, Espresso, weiß ich nicht was, trinken kannst. Die geneigte Zuhörerin merkt, ich bin nicht unbedingt ein Starbucks-Fan, aber das hat natürlich enorm dazu beigetragen, dass diese Espresso-Kultur nochmals weltweit Verbreitung gefunden hat, dann vielleicht auch in Regionen, die nicht in dieser ersten Verbreitungswelle ein Ziel waren, also Japan, Indien und so weiter, also Regionen, die jetzt nicht unbedingt nahe an Italien liegen. Und hat sicher dazu geführt, dass diese Verbreitung auch nochmal entscheidend Schub bekommen hat. Auch wenn man vielleicht despektierlich von Starbucksification reden kann. Es gibt natürlich nach wie vor diese unterschiedlichen Kaffeekulturen, die Starbucks versucht zusammenzubringen. Ich kann da ja alles haben, vom kleinen Espresso bis zum Americano-Halbliter-Kaffee. Da bekomme ich alles. Und du magst dich erinnern, Alan, wir waren ja mal vor etwa 20 Jahren gemeinsam in Rom.
Natürlich erinnere ich mich.
Und bis heute geblieben ist mir unter anderem die Szene am ersten Morgen, als wir da nach der Fahrt im Nachtzug angekommen sind und uns eine Bar gesucht haben, um einen Espresso zu trinken, und hinter uns stand eine Gruppe Amerikaner. Und die sind dann absolut ausgerastet, weil sie einen Euro zahlen mussten für diesen kleinen Spritzerkaffee.
Ja,
und
das hat sich
ja,
nicht
das
geändert.
Zeigt, das hat sich nicht geändert, aber das zeigt auch schön, es gibt eben nach wie vor diese verschiedenen Kaffeekulturen, auch wenn wir diese ja, globale Ausbreitung haben.
Stimmt. Und vielleicht noch als letzter Punkt, wenn wir diesen ja, Niedergang, oder sagen wir es ein bisschen wertneutraler, diese Veränderung auch dieser Bialetti-Espresso-Kultur anschauen, was schon auch eine Rolle spielt, vermutlich ist die Entstehung dieser Kaffeekapseln, oder? Die hat ja das ja, Kaffee-Erlebnis zu Hause schon auch nochmal verändert. Sehr viele Leute haben heute eine Kapselmaschine zu Hause. Eben, ich war auch mal so einer, bin zum Glück wieder auf den richtigen Weg zurückgekehrt. Aber also das wahrscheinlich für Bialetti auch nicht sehr gut.
Im Zuge der Recherchen war ich noch auf der Website von Bialetti und habe gesehen, die bieten jetzt auch so ein System an, also ein Bialetti-Kapselsystem mit extra Bialetti-Espresso-Kaffee. Also die sind natürlich total auf diesen Zug aufgesprungen, ist natürlich auch ein Teil geworden der globalisierten Kaffeekultur, dass man sich Kaffee mit Hilfe solcher Pads und Kapseln aus einer Maschine rauslässt. Ja, kann man geschmacklich halten, was man will, aber ist eine Realität, an der selbst Bialetti, selbst der Klassiker, nicht vorbeikommt.
Und eine Realität, ja, die diese riesige Fabrik, diese State-of-the-Art, einst größte Kaffeemaschinenfabrik der Welt, genau, mal ausgemacht hat, auch nicht gerettet hat, oder?
Nein.
Ist davon noch etwas übrig? Oder wird das jetzt alles im Ausland hergestellt?
Das wird alles im Ausland hergestellt. Eben, ich habe gelesen, Rumänien, Türkei. Ich habe auch aus einem Interview mit einer der Nachkommen von Renato Bialetti gelesen, die sich beklagt hat, dass man jetzt in Rumänien und in der Türkei eigentlich sparen würde. Man würde Alu nicht mehr in dieser Reinheit nutzen, der Geschmack sei schrecklich. Da spielt natürlich auch ganz viel ja, Nostalgie, Frustration auch mit, aber eigentlich ist das Made in Italy höchstens noch auf dem Signet zu lesen, aber da ist an Produktion nicht mehr viel im Land vorhanden.
Und das kann man ja schon beklagen. Ich glaube, als die erste Outsourcing-Welle stattgefunden hat, war das auch ein Thema für das italienische Arbeitsministerium, die sich da eingeschaltet haben. Aber klar, das wäre dann Stoff für eine nächste, andere Überall-Geschichte-Folge über Globalisierung und Abwanderung bestimmter Industriezweige. Wir machen heute einen Punkt und ich habe sehr viel gelernt. Das Erste, was ich nachher mache, ist, ich gehe in die Küche und schreibe mir meine Bialetti auf und schaue, was ich da drin finde. Mirko, ganz vielen Dank und ja, wir hören uns bald wieder. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Genießt euren Kaffee.